Das Thema heute heißt: Leben, die Sehnsucht ist groß. Leben, die Sehnsucht ist groß. Wissen Sie, als ich ein kleiner Bursche war, da hatten wir zu Hause einen Hühnerstall. Mein Onkel, bei dem ich damals wohnte, der hatte den Hühnern außerhalb des Hühnerstalls dann noch so ein Gehege gemacht, so einen Auslauf gemacht aus Maschendraht, sodass die Hühner wohl ein Stückchen in den Garten konnten, ein bisschen herauslaufen konnten, aber sie konnten natürlich nicht aus diesem Gehege aus Maschendraht heraus. Am Maschendraht war die Welt für sie zu Ende. Wenn ein Huhn dann versuchte, vielleicht so über den Draht hinweg zu fliegen, auch da war es sehr bald wieder unten, denn oben drüber hatte mein Onkel klugerweise den Maschendraht aufgezogen. Und doch muss irgendwann irgendwo so ein kleines Loch gewesen sein. Eines guten Tages jedenfalls entdeckte ich einen schönen, großen Spatz, der in diesen Auslauf geraten war. Das war ein tolles Ding für mich. Ich war so etwa 7 Jahre alt. Irgendwie war der also da hineingekommen, aber irgendwie kam er jetzt nicht mehr heraus. Mein kleiner Puls, der fing an zu rasen. Endlich. Ich hatte nämlich seit einiger Zeit einen Vogelbauer. Ich wartete jetzt nur noch darauf, endlich jemand zu haben, den ich da reinstecken konnte. Und nun flatterte ein Spatz im Hühnerstall. Können Sie sich das vorstellen? Wie es so einem 7-Jährigen dann geht. Das war die Sensation. Mann, ich rein in den Hühnerstall, rein in den Auslauf und dann dauert es nicht lange. Da hatte ich ihn dann. Ich war hin, das kann ich Ihnen sagen. Ich kam mir vor wie ein Indianerhäuptling, der eine große Beute gemacht hatte. Und dann hatte ich den Spatz so in der Hand und sagte, du wirst es gut bei mir haben. Ich fing sofort an, ich war mit ihm mich zu unterhalten. Der Spatz sah mich nur mit ängstlichen Augen an. Und dann kam er in meinen kleinen Vogelkäfig. Der hatte so Messingstangen, das sah aus wie pures Gold. Tja, er hatte jetzt alles, was ein Spatzenherz begehrt. Schöne Körner besorgte ich ihm, Wasser bekam er auch. Und weil ich es besonders gut mit ihm meinte, tat ich dann auch immer noch ein bisschen Zucker da rein. Der sollte es auf jeden Fall gut bei mir haben. Da saß er also nun in seinem goldenen Käfig. Moment mal, der saß nicht. Der tobte. Der tobte wie ein Wilder. Immer wieder schlug er um sich. Das Wasser spritzte, die Körner flogen, die Messingstäbe zitterten. Dann besuchte mich ein Freund und der sagte irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, aber ich kann mir etwa vorstellen, dass er gesagt hat, ich glaube, dein Vogel hat einen Vogel oder irgend sowas, nicht? Der war auf jeden Fall völlig durcheinander oder dein Spatz hat eine Meise oder so. Und dann sagte mein Freund, weißt du, dem passt das alles nicht. Ich sage, wieso passt ihm das alles nicht? Der hat alles, was er braucht. Einen wunderschönen Käfig und was zu futtern und Wasser und sogar noch süß gemachtes Wasser und so. Nee, sagte mein Freund, der sehnt sich nach draußen. Hier drinnen in seinem goldenen Käfig geht er kaputt. Aber der hat doch alles, was er braucht. Tja, sagt er, das genügt eben nicht. Der sehnt sich nach draußen. Da flatterte das kleine Geschöpf also mit seiner großen Sehnsucht in diesem kleinen Käfig hin und her. Aber er konnte natürlich nicht raus. Ich wollte ihm eine Freude machen. Dann habe ich mein kleines Zimmer abgeschlossen, das Fenster verriegelt und dann den Käfig aufgemacht. Schnell war der Sperling draußen. Er flog an die Gardine, ließ sich fallen, flatterte auf den Schrank, dann wieder gegen das Fenster ein paar Mal und dann immer wieder. Bist du denn immer noch nicht zufrieden? Nein, er war immer noch nicht zufrieden. Wissen Sie, er wollte raus. Nicht so ein klein bisschen so in meinem kleinen Zimmer, sondern ganz und gar. Aber ich tat ihn dann, als ich ihn endlich wieder hatte, zurück in den Käfig. Eine große Unruhe hatte ihn gepackt, den kleinen Vogel. Er hatte Sehnsucht nach der Freiheit. Er hatte Sehnsucht nach dem Leben, für das er nun einmal geschaffen war. Und das war nicht mein Zimmer, das war nicht der Käfig. Aber ich, kleiner 7-jähriger Bursche, ich begriff das nicht. Er hatte Sehnsucht nach dem Leben, für das er geschaffen war. Sehnsucht nach dem Leben. Kennen Sie das auch? Wissen Sie, so verschieden wir hier sind, eines eint uns alle. Eines eint uns alle. Wir alle miteinander haben Sehnsucht nach dem Leben. Jeder von uns weiß, was das ist. Sehnsucht nach dem Leben. Manchmal denke ich, wie diesem kleinen Spatzen geht es uns auch. Da ist eine seltsame Unruhe unter den Leuten. Es treibt sie hin und her. Sieh dir die Gesichter an und du weißt, dass alle Menschen Sehnsucht haben. Schau dir selber ins Herz und du weißt, dass du voller Sehnsucht bist. Ich weiß das von so manchem Erwachsenen, dass sie manchmal sehr unruhig sind. Die Jahre gehen dahin, sie jagen vorüber und dann fragt man sich, ist das eigentlich schon das große Leben, das ich einmal leben wollte? Nein, das ist es noch nicht. Ob es vielleicht noch kommt? Das große Leben. Wie sieht das eigentlich aus? Es gibt Leute im Erwachsenenalter, die werden langsam nervös. Sie ahnen, das, was sich jetzt schon so eingespult hat, das, was jetzt schon so abläuft wie ein Faden von der Spule, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr, das bleibt nun so. Da kommt nicht mehr viel. Und dann wird man vielleicht noch einmal sehr unruhig. Von den Männern spricht man dann, dass sie in die Midlife-Crisis gekommen seien. Dann wird man noch einmal sehr unruhig. Man flattert wie ein Vogel im Käfig. Und dann? Dann beruhigt man sich wieder. Dann resigniert man langsam. Resignation, das ist enttäuschte Sehnsucht. Das ist Sehnsucht, die das Leben packen wollte, aber spürt, dass sie daneben griff. Das ist Resignation. Und wir alle haben Sehnsucht nach dem Leben. Unsere Sehnsucht treibt uns auf 1000 Wegen vor sich her. 1000 Möglichkeiten hätten wir ja, das Leben zu leben. 1000 Angebote schmeichlerisch serviert. Wohin führen die vielen Wege? Man geht ja immer nur einen bestimmten Weg unter den vielen, die das Leben für uns bereithält. Ich kenne manchmal so junge Leute, die sagen, oh, das Leben, das liegt jetzt vor mir. 1000 Möglichkeiten. Manchmal wird ihnen das auch von den Erwachsenen so gesagt. 1000 Möglichkeiten, das Leben zu leben. Es ist ja nicht wahr. Das sieht hier nur so aus. Es ist ja nicht wahr, dass man 1000 Möglichkeiten ausleben könnte. Am Ende wirst du nur eine einzige Möglichkeit ausgeschöpft haben. Am Ende wirst du nur einen einzigen Lebenslauf schreiben können. Am Ende bist du nur einen Weg gegangen. Hast du vielleicht nur eine Spur verfolgt. Ich habe Menschen erlebt, die am Ende erkannt haben, dass sie die falsche Möglichkeit gewählt hatten. Das am Ende des Lebens zu merken, ist eine der tiefsten Katastrophen, die einem Menschen widerfahren könnte. Wie wird einmal Ihre Erkenntnis sein, wenn Sie am Ende sind? Wie wird einmal Ihre Erkenntnis sein über Ihr Leben, das Sie jetzt leben, am Ende aber gelebt haben? Wie wird Ihre Erkenntnis sein? Ihr Lieben, diese Frage wiegt Zentner schwer. Eine seltsame Welt ist das. Unsere menschliche Geschichte ist die Geschichte einer großen Sehnsucht. Denn das, was ich eben geschildert habe, das geht nicht nur Ihnen und mir so, sondern das geht der ganzen Welt so. Und in diese Weltgeschichte sind wir ja nun eingetreten. Und in dieser Weltgeschichte laufen wir nun herum. Was wird sein, wenn wir dann alles entdeckt haben? Darf ich mal zu den jungen Leuten kurz etwas sagen? Vor ihnen liegt dieses Leben noch so ein Stückchen wie ein unentdecktes Land. Und man meint wirklich, das ist toll, das Leben. Mein 13-Jähriger hat mir das kürzlich noch gesagt, Vati, das Leben ist schön. Das Leben ist schön. Wissen Sie, und das geht dann dem Vater schon sehr nah. Einerseits möchte man ihm recht geben, jawohl, das Leben ist schön. Ich habe aber junge Leute erlebt, die gesagt hatten, das Leben ist schön und die dann bitter hingefallen sind. Bitter hingefallen. Und da war das nicht mehr schön. Junge Leute, was wird sein, wenn Sie das ganze Leben einigermaßen wenigstens durchschritten haben und wenn Sie dann entdeckt haben, dass das Leben zum Beispiel auch sehr brutal sein kann? Was wird sein, wenn sich Hoffnungen zerschlagen und wenn das Glück zerbricht? Was wird sein, wenn die Tretmühle des Alltags dich langsam aber sicher mürbe macht und ein Ideal nach dem anderen den Bach runterläuft? Was wird sein, wenn Sie erfahren, dass das Leben sehr eng sein kann, wie ein Käfig und man kommt da nicht heraus? Vor 20 Jahren sangen wir einen Schlager, der hieß, mit 17 hat man noch Träume. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Kennt man den hier in Tirol? Nicht? Ich kann nicht gut singen, aber ich kann es ja mal versuchen. Mit 17 hat man noch Träume, so ungefähr. Der Kirchenchor konnte es besser, ist mir klar. Also mit 17 hat man noch Träume. Ja, ihr Lieben, und dann, was dann, was danach? Was ist, wenn man 25 ist? Was ist, wenn man 30 ist? Was ist, wenn man 40 ist oder 50 oder noch älter? Aus der Traum, sagen viele müde und matt und resigniert. Wissen Sie, was ich uns allen von Herzen wünsche? Das ist dieses, dass wir das niemals sagen müssten, aus der Traum. Aber wie wollen wir das hinkriegen? Wie bewahrt man sich denn davor, hinterher maßlos enttäuscht zu sein? Was ist das eigentlich, eine Enttäuschung? Eine Enttäuschung ist die Aufhebung einer Täuschung. Wer heute enttäuscht ist, hat sich gestern täuschen lassen. Darum geht's. Und wer morgen enttäuscht sein wird, ist jemand, der sich heute täuschen lässt. Sind Sie der jemand, der sich heute täuschen lässt und dann unter Garantie morgen enttäuscht sein muss? Ihr Lieben, gibt es eine Möglichkeit, sich von vornherein vor enttäuschenden Träumen zu bewahren? Oder ist die Enttäuschung gewissermaßen vorprogrammiert, weil sich eben alle täuschen lassen? Eines steht fest, der Getäuschte von heute ist der Enttäuschte von morgen und das ist unausweichlich. Wer sich täuschen lässt, programmiert Enttäuschung vor. Viele haben sich zum Beispiel täuschen lassen von Versprechungen, die ihnen die Dinge gemacht haben. Die Dinge. Vielleicht der Lebenserfolg, das ist so ein Ding. Vielleicht irgendein besonderes Gut, das ist so ein Ding. Vielleicht sind es Menschen, auf denen man vertraut hatte. Oder das Dasein selber. Sehen Sie, das sind ja alles Dinge, die nun wahrhaftig nicht schlecht sind. Ich habe bewusst gute Dinge gewählt. Aber dennoch kann es sein, dass man diese guten Dinge mit so viel Hoffnung belegt, dass man so viel von ihnen erwartet, dass man eines guten Tages enttäuscht sein muss. Die Dinge versprechen uns ja eigentlich nicht, sondern wir sind es ja im Grunde genommen, die wir uns von den Dingen etwas versprechen. Und dann kann es sein, dass das, was wir uns von ihnen versprachen, auch von den Menschen versprachen. Sie alle nicht halten konnten. Und dann steht man da, maßlos enttäuscht von den Dingen, von den Menschen, auch zum Beispiel maßlos enttäuscht von seinen Erfolgen. Ich habe Leute auf der Höhe ihrer Karriere erlebt, auf der Höhe ihrer Erfolge. Und dann erst merkten sie, wie maßlos man enttäuscht sein kann, wenn man auf der letzten Stufe des Erfolges angelangt ist. Tausende von Österreichern nehmen sich just in dem Moment, wo sie die höchste Stufe des Erfolges erklommen haben, das Leben. Tausende von Österreichern. Was ist das? Da hat der Erfolg nicht gehalten, was er versprach. Das ist das. Man hat sich täuschen lassen. Ihr Lieben, muss das sein, das schreckliche Spiel von Täuschung und Enttäuschung? Muss das eigentlich sein? Ich denke nicht. Es gibt eine Möglichkeit, sich von vornherein von enttäuschenden Träumen zu bewahren. Man muss von vornherein mit wachen Augen durch dieses Leben gehen. Darum geht es. Die Frage heißt nur, was das heißt. Die Frage ist nur, was das heißt. Wir müssen von vornherein so nüchtern wie möglich durch dieses Leben wandern. Die Frage heißt nur, was denn Nüchternheit ist. Nüchtern ist auf jeden Fall der, der sich nichts vormacht, sondern nüchtern ist der, der die Dinge so sieht, wie sie sind. Der ist nüchtern. Was heißt das in unserem Zusammenhang? Man muss von vornherein mit wachen Augen durch dieses Leben gehen. Ihr Lieben, man muss die Sehnsucht kennen, die einen ständig treibt. Man muss die Sehnsucht kennen und man muss wissen, woher sie kommt und wie sie erfüllt wird. Das muss man wissen. Solange du nicht weißt, woher deine Sehnsucht kommt, hast du von dir noch nichts gewusst. Und solange du nicht weißt, wie sich deine Sehnsucht wirklich erfüllt, wirst du von dir niemals etwas Gültiges erkannt haben. Mein kleiner Spatz, der kann uns hier ein wenig weiterhelfen. Was war ihm eigentlich passiert? Sein kleines Leben war durchzittert von einer Katastrophe. Er lebte nicht in dem Element, das er unbedingt brauchte, um wirklich leben zu können. Das war die Katastrophe. Er lebte nicht in dem Element, aus dem er kam und in das er gehörte. Ein Vogel gehört hinaus in die Sonne. Meine kleine finstere Dachkammer mit den kleinen Fenstern und den schrägen Wänden, das machte ihn krank, verstehen Sie? Und dann noch der Käfig. Es war zu eng im Käfig. Enge erzeugt Angst. Draußen schien die Sonne, draußen da gehörte er hin, draußen da war die Freiheit, für die er geschaffen war. Er war nicht für das kleine Leben in der Enge geschaffen, sondern für das große Leben, für die große Weite. Sehen Sie, das war das Geheimnis seiner Unruhe, das war das Geheimnis seiner Angst, das war das Geheimnis seiner Sehnsucht. Sie war auf etwas Größeres angelegt als sein Käfig. Seine Sehnsucht war etwa auf etwas Größeres angelegt als auf meine kleine schräge Dachkammer. Das war seine Unruhe. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Seine Unruhe verriet seine Herkunft. Seine Unruhe verriet seine Herkunft. Das war Größeres. Das war Freieres. Es ist seltsam. Ihr Lieben, diese Unruhe durchzittert unsere Welt. Und diese Unruhe nach einer größeren Weite durchzittert auch ihr Leben. Die Unruhe nach etwas Größerem, als wir selber sind. Die Unruhe nach dem, was mehr ist als unser Leben. Das bestimmt uns alle miteinander mehr, als wir überhaupt ahnen. Darum kommt diese Welt nicht zur Ruhe. Was ist das eigentlich? Der Mensch hat ja nie aufgehört zu forschen. Was sucht er eigentlich noch? Er kann nicht aufhören. Er hat nie aufgehört, seine Neugier, das heißt ja, die Gier nach Neuem, die Gier nach anderem abzulegen. Was treibt diese Gier nach immer Neuem eigentlich an? Seit es den Menschen gibt, ist er am Fragen und am Suchen. Er sehnt sich, über sich selber hinauszukommen. Wonach fragt er eigentlich? Wonach sucht er eigentlich? Wonach sehnt er sich eigentlich? Was ist das eigentlich mit unserer unruhigen Sehnsucht? Viele haben mir gesagt, ich weiß das nicht. Ich kenne die Unruhe nicht, die mich treibt. Ich weiß nur, mir ist das Leben zu eng. Vor einiger Zeit sagte mir mal ein Landwirt bei so einer Hochzeitsfeier. Da steuerte er so ganz langsam auf mich zu. Ich stand da so irgendwo so ein bisschen rum und sah zu, wie die da so tanzten, die jungen Leute. Damenwahl und keiner forderte mich auf. Also da kam er und sagte zu mir, Herr Pfarrer, als müsse er sich mal ordentlich bei mir beschweren. Herr Pfarrer, das Leben ist zu kurz. Das Leben ist zu kurz. Er war so etwa 50. Das Leben ist zu kurz. Und ich habe gesagt, und wenn Sie 500 Jahre alt sind, dann kommen Sie wieder an und sagen, Herr Pfarrer, das Leben ist zu kurz. Ist es so? Natürlich ist es so. Das Leben ist uns zu eng, es ist zu kurz. Man möchte mehr, als man hat. Man möchte mehr sein, als man ist. Aber ihr Lieben, was ist dieses Mehr? Wie viel Mühe und Schweiß, wie viel Anstrengung und Arbeit machen wir uns um dieses bisschen mehr? Und dann hat man vielleicht den alten Käfig verlassen, aber man spürt, das Eigentliche hat man immer noch nicht. Dafür gibt es ein untrügliches Kennzeichen. Man kann nämlich immer mehr haben, aber die Sehnsucht geht nicht weg. Die Sehnsucht geht nicht weg. Immer noch zieht es uns nach Größerem. Immer ist die Sehnsucht da und man fragt und fragt und fragt. Ich weiß, es gibt auch Menschen, die fragen nicht. Oder besser gesagt, die fragen nicht mehr. Die wissen schon alles. Sie sind bis zur völligen Gleichgültigkeit abgestumpft. Das ist mit das Schlimmste, was einem begegnen kann. Menschen, die nicht mehr fragen. Wissen Sie, da ist die Nähe zum Tier nicht mehr fern. Fragen, also diese Qualität von Fragen, dieses über sich selbst hinausfragen, das ist die außerordentliche Möglichkeit und Qualität des Menschen. Wer nicht fragt, wer so nicht fragt, ihr Lieben, begibt sich unter sein Menschsein. Er gibt sein Menschsein auf. Wer nicht fragt, der wird natürlich auch kaum Antwort bekommen. Und wer nicht sucht, der wird ja wohl auch kaum finden. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich klage Sie nicht an, wenn es Ihnen so ergehen sollte. Die Geistlosigkeit über die eigene Sehnsucht und die letzten Fragen nicht nachzudenken. Diese Geistlosigkeit ist oft bei Licht besehen was ganz anderes. Bei Licht besehen ist das oft Angst. Einfach Angst. Viele Erwachsene haben diese Angst. Es ist die Angst, dass man vielleicht anfängt zu fragen, vielleicht sogar leidenschaftlich anfängt zu fragen, um dann womöglich keine Antwort zu bekommen. Keine Antwort zu bekommen auf diese Frage aller Fragen, das ist natürlich schrecklich. Davor müsste man Angst haben. Und dann sollte man lieber das Fragen abwürgen und bewusst stumpf werden und dumpf. Dann spürt man das nicht so. Wissen Sie, Angst kommt aus der Enge. Das möchte ich Ihnen aber zunächst mal sagen an dieser Stelle. Das ist hier in unserer deutschen Sprache ein Stamm. Angst und Enge kommen aus einer Wurzel. Angst kommt aus der Enge, in der man lebt und in die man eigentlich nicht hineingehört. Wer bereit ist zu fragen, wer wirklich bereit ist zu fragen, über sich selbst hinaus. Zunächst vielleicht sehr tastend, der beginnt dann sehr tastend aus seiner Enge auszubrechen, aus der Angst, aus der Hoffnungslosigkeit. Und er soll wissen, dass es Antwort gibt. Große, befreiende Antwort. Man muss die Sehnsucht kennen, haben wir eben gesagt. Und man muss wissen, woher sie kommt und wie sie sich erfüllt. Woher kommt diese Sehnsucht? Sie muss doch irgendwo herkommen. Sie muss doch irgendwo herkommen. Wer hat sie uns in die Herzen gebrannt? Ihr Leute, das war der, ohne den wir alle miteinander nicht einen einzigen Atemzug zustande kriegten. Das war der lebendige Gott, der in glühender Leidenschaft eines wirklich will, dass wir leben, aber gültig leben. Dass wir leben mit einer Qualität des Lebens, die alles überdauert. Das will der lebendige Gott. Das Wort von der Lebensqualität ist ja nun überall unter uns ein ständig gebrauchtes Wort. Die Politiker werfen damit herum wie der Jongleur mit seinen Bällen. Jeder verspricht Lebensqualität. Untersuchen Sie einmal, was man immer meint, wenn man von Lebensqualität spricht. Ich habe nicht ein einziges Mal herausgekriegt, dass einer unserer Politiker wirklich Lebensqualität gemeint hätte. Man hat immer nur Lebensquantität gemeint. Mehr Gehalt, mehr Urlaub, mehr freie Zeit. Das ist nichts Schlimmes und nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das ist was Gutes. Aber das sind Quantitäten und keine Qualitäten, ich bitte Sie. Ich kenne Leute, die haben so viel Freizeit und die haben so viel Urlaub und die haben so viel Geld, dass man das fast gar nicht denken kann. Aber im Grunde genommen ist ihr Leben ein sinnloses Dahinvegetieren. Das erhebt unser Leben nicht zu einer Qualität. Quantitäten haben das noch nie zustande gebracht. Die Sehnsucht in uns schreit nicht nach Quantitäten. Uns macht die Quantität langsam kaputt. Wir haben zu viel an Fülle, was sich hineindrängt in unser Leben. Schauen Sie sich Ihr Leben an. Nein, es geht um Qualität. Unsere Sehnsucht ist von dem in unser Herz gelegt worden, der unser ganzes Wesen und Menschsein geschaffen hat, der lebendige Gott. Er hat den Schrei nach dem Leben in uns laut werden lassen. Er hat die Sehnsucht nach Leben. Die Schrift sagt, die Sehnsucht nach qualitativem Leben, die Sehnsucht nach ewigem Leben in unser Herz gelegt, weil er selber, der lebendige Gott, das Leben ist. Sie sind auf Leben angelegt. Sie sind auf Ewigkeit angelegt. Haben Sie das gewusst? Wissen Sie, was ich glaube? Jede Sehnsucht nach dem Leben ist im Grunde genommen eine Sehnsucht, eine heimliche Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Dass Sie Sehnsucht haben, das hat Gott gemacht. Und Ihre Sehnsucht ist Sehnsucht nach diesem Gott. Ob Sie an Gott glauben oder nicht, spielt im Moment gar keine Rolle. Ob Sie das für möglich halten, ist ja auch nicht die Frage. Ob Sie das für denkbar halten, auch das ist es nicht, worum es jetzt geht. Jede Sehnsucht nach dem Leben, eine heimliche Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Denken Sie darüber einmal nach, was das für Ihr Leben bedeuten könnte, wenn das wahr wäre. Die Menschen ahnen nur nicht, dass eine ewige Sehnsucht in ihnen brennt. Und darum suchen sie diese Sehnsucht zu stillen. Mit kleinen vergänglichen Abenteuern oder mit der Tüchtigkeit im Beruf, mit dem Erwerb einer sicheren Existenz und. Aber ihr Leute, der Hunger nach dem Leben bleibt ungestillt. Sie mögen Champagner trinken und sich verlieben, sie mögen heiraten und Kinder haben. Eine Zeit lang wird die Sehnsucht dadurch dann irgendwie abgelenkt sein, aber sie wird wieder aufbrechen. Denn das alles ist noch nicht das Leben. Das ist höchstens ein Ausschnitt aus dem Leben. Ein Teil. Aber nicht das Ganze. Und das Ganze wäre sogar mehr als die Summe aller Teile, die Sie leben können. Das heißt, die Sehnsucht wird sich wieder melden. Immer wieder wird sie sich melden, und sei es nur in der Form einer Ihnen unerklärlichen Resignation. Nochmal Resignation, das ist enttäuschte Sehnsucht. Und wenn es dann ans Sterben geht, und irgendwann geht es das ja einmal, wenn es dann ans Sterben geht, dann wird alle Sehnsucht wieder aufbrechen. Und es wird über ihre Lippen kommen, was ihre Seele unablässig geschrien hat in all den Jahren. Die Seele schreit nämlich meistens stumm. Und dann wird das über ihre Lippen kommen, was diese Seele stumm immer gesagt hat. Ich will leben. Ich will leben. Ich will nicht sterben. Sie wissen, dass heute ein Heer von Neurotikern, ein Heer von psychisch kranken Menschen herumläuft. Wissen Sie, woran das liegt? Das sind vorwiegend Menschen. Es gibt es auch aus organischen Gründen, die meine ich jetzt nicht. Aber es ist meistens so, dass es nicht organische Gründe sind, sondern seelische Gründe. Das sind vorwiegend Menschen, die ihrer Seele nicht das geben, was ihre Seele braucht. Nämlich eine Speise, wenn ich das mal so sagen darf, die gültig ist, auch wenn alles andere seine Geltung verliert. Wenn Sie sich einreden, dass vergängliche Dinge das ist, was Ihre Seele zufrieden stimmen kann, dann beginnen Sie damit, Ihre Seele krank zu machen. Und das äußert sich oft in einem neurotischen Leben, einem neurotischen Dasein. Seltsame Zusammenhänge. Es kann sein, dass Sie eines guten Tages erkennen, wie viele übrigens vor Ihnen, dass Sie zwar da gewesen sind, aber dass es Sie zwar gegeben hat, vielleicht 70 Jahre da gewesen, 70 Jahre lang. Aber dass sie in diesen 70 Jahren das Leben verpasst haben, das gibt es nämlich. 70, 80 Jahre lang da gewesen und doch nicht gelebt. Das gibt es. Als Pfarrer steht man oft am Sterbebett. Das, was einem anderen Menschen vielleicht nur einmal im Leben widerfährt, dass er einen Sterbenden begleitet, das erlebt ein Pfarrer oft. Und dann reiht sich das aufeinander, wie Perlen auf eine Schnur. Dieses immer wieder Schreien nach Leben und dann dieses tiefe Enttäuschtsein. Und sehr oft diese Erkenntnis, ich bin da gewesen, nur da gewesen. Aber ich habe nicht gelebt. Wobei man alles hatte, was das Herz begehrt, äußerlich. Aber die Seele begehrte mehr und das wusste man nicht. Ihr Lieben, diese Sehnsucht nach dem Leben, von der wir hier reden, diese Sehnsucht nach dem Leben nehme ich unendlich ernst. Diese Sehnsucht ist absolute Sehnsucht. Und weil hier absolute Sehnsucht ist, deshalb ist dieser Durst nur durch eine absolute Erfüllung zu stillen, durch nichts anderes sonst. Nur durch eine absolute Erfüllung. Dieser leise Schrei, geschrien aus allen menschlichen Kehlen, dieser Schrei, der in dieser Welt nie verstummt und nie verhallt, der sich hindurchschwingt durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende bis an das Ende der Zeiten, dieser Schrei ist absoluter Schrei. Und weil hier absoluter Schrei ist nach dem Leben, deshalb ist sein verzweifeltes Rufen nur durch eine absolute Antwort, durch ein absolutes Leben zu beantworten. Man muss die Sehnsucht kennen. Ihre Sehnsucht nach dem Leben, ihr lieben Leute, das ist Sehnsucht nach dem Absoluten. Das ist Sehnsucht nach Ewigkeit. Billiger ist ihre Sehnsucht nicht. Gott hat sie sehr teuer gemacht. Darum machen sie sich selber nicht billig, indem sie meinen, ihre Sehnsucht könnte an Vergänglichkeiten zur Ruhe kommen. Sie kann es nicht. Ihre Sehnsucht will Ewigkeit. Vielleicht wollen sie diese Deutung ihrer Sehnsucht nicht wahrhaben. Ich habe immer wieder Leute erlebt, die gesagt haben, nein, das will ich nicht, ich will das nicht mehr hören. Vielleicht wollen sie diese Deutung ihrer Sehnsucht nicht wahrhaben. Vielleicht wollen sie es nicht wahrhaben, dass es die Ewigkeit ist, dass es Gott ist, der seine Klopfzeichen in ihrem Leben längst hat laut werden lassen, seit ihrem ersten Lebensschrei. Wissen Sie, Sie können über manches befinden, aber eines können Sie doch nicht. Sie können nicht über Ihre Sehnsucht befinden. Das geht gar nicht. Sie können auch nicht darüber befinden, was wahr ist. Sie können nicht mal darüber befinden, was für Sie wahr ist. Denn wenn es absolute Wahrheit gibt, dann ist nur diese Wahrheit wirklich auch für Sie wahr. Wenn Sie was anderes wählen, was für Sie dann wahr sein soll, das ist dann nicht das Wahre für Sie. Und daran wird Ihre Seele zerbrechen. Über Wahrheiten haben wir noch nie befunden, wir Menschen. Wahrheit befindet immer über uns. Wir sind nicht so groß und so stark, wie wir das gerne von uns glauben. Wir sind kleiner, als wir alle denken. Über Entscheidendes befinden wir nie. Entscheidendes befindet immer über uns. Also was letzte Wahrheit ist, darüber befinden nicht wir, sondern hier wird über uns befunden. Ihre Sehnsucht nach dem Leben, das ist Sehnsucht nach Gott. Von ihm kommen sie her und zu ihm zieht es sie hin. Ich bitte Sie wenigstens einmal, dieser Deutung standzuhalten und sich einmal in der Stille zu Hause zu fragen, wenn das nun wahr ist. Wenn das nun wahr ist. Dass das wahr ist, ist wahrscheinlicher, als dass es nicht wahr ist. Wie wollen Sie sonst Ihren ständigen Hunger nach dem Leben deuten? Wie wollen Sie sonst Ihre Sehnsucht deuten? Wie wollen Sie sonst deuten, dass Sie am liebsten immer leben möchten? Wie wollen Sie das deuten? Aber vielleicht leben Sie gegen jeden Gottes Gedanken energisch an. Ihr Lieben, dann leben Sie gegen Ihre Sehnsucht an. Dann leben Sie gegen Ihren Ursprung an. Dann leben Sie gegen Ihr Ziel an. Dann leben Sie gegen Ihr eigenes Leben an. Und das können Sie doch nicht wollen. Man muss die Sehnsucht kennen, wenn man weiß, sie meint mehr als irgendein Ding dieser Welt. Sie meint den, von dem die Dinge sind. Dann wird man sich zum Beispiel an die Dinge selber nicht mehr verlieren können. Das ist doch unser Elend, dass wir uns so schnell an die Dinge verlieren. Aber wenn man sich an den verliert, von dem die Dinge sind, kann man sich an die Dinge nicht mehr verlieren. Die Dinge sind alle vergänglich. Das wissen wir mit mathematischer Sicherheit. Das heißt, die Dinge müssen enttäuschen, weil sie nicht durchhalten, sondern weil sie höchstens hinhalten. Der Schöpfer der Dinge aber hält durch. Der hält nicht hin, der hält durch. Der Schöpfer der Dinge ist nämlich nicht vergänglich, sondern er ist ewig. Er enttäuscht nicht. Man muss die Sehnsucht kennen und wissen, wie sie sich erfüllt. Darf ich einen grauenhaften Gedanken zwischenschalten? Ihr Lieben, was wäre eigentlich, wenn sich unsere Sehnsucht nicht erfüllen könnte, weil es keine Erfüllung gibt? Das wäre eine verzweifelte und zynische Situation. Wissen Sie, wie Sie ein kleines Kind seelisch kaputt machen können? Wie Sie ein kleines Kind seelisch kaputt machen können. Lassen Sie ein kleines Kind mal eine Woche oder 14 Tage lang hungern. Und dann geben Sie ihm ein Stück Brot, gut mit Butter und Wurst belegt. Lassen Sie es einen brennenden Hunger haben. Und dann zeigen Sie ihm das Brot und reichen Sie ihm das Brot hin. Und immer wenn das Kind zugreift, dann ziehen Sie das Brot zurück. Damit können Sie das Kind seelisch kaputt machen. Das wäre ein Zynismus, sondergleichen. Das wäre brutal und gemein. Das Kind hat Hunger. Sein Hunger ist der Beweis, dass es Sättigung gibt. Wenn es nun aber keine Sättigung erfährt, dann geht es der Zerstörung entgegen. Ihr Lieben, wir Menschen haben Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Unsere Sehnsucht ist das Zeichen, dass es Erfüllung gibt. Ganze, ewige, große Erfüllung. Wenn wir nun aber keine Erfüllung erfahren, dann gehen wir der Zerstörung entgegen. Das ist ein grauenhafter Gedanke. Und wie viele Menschen leben heute ein zerstörtes Leben, ein kaputtes Leben, weil sie die Erfüllung nicht gefunden haben und oft darum nicht gefunden haben, weil sie eben immer nach unten gefragt haben, nach dem, was weniger ist als sie selbst. Nochmal, nichts gegen Geld, aber Geld ist weniger als sie selbst. Nichts gegen ein schönes Haus, aber ein schönes Haus ist weniger als sie selbst. Nichts gegen Karriere, aber Karriere ist weniger als sie selbst. Wenn sie das satt machen soll, was weniger ist als sie selbst, dann kann es nur den Bauch satt machen. Die Seele schreit inzwischen vor Hunger.
Ihr Lieben, das wäre eine grauenhafte Situation, wenn es keine Erfüllung gäbe. Wenn das so wäre, dann möchte ich nicht gelebt haben. Dann möchte ich nicht, dass meine Augen jemals diese Welt gesehen haben. Dass meine Ohren jemals Musik gehört haben. Dann ist das alles ein riesengroßer Betrug. Und dann hätte ich lieber, meine Kinder wären nie geboren, wenn es keine Erfüllung gibt. Nun aber ist es ganz anders. Es gibt ewige Erfüllung. Und das haben wir dem zu verdanken, über den ich früher meine Witze gemacht habe. Und der mir dennoch nachgegangen ist mit unendlicher Geduld. Das ist der lebendige Gott in seinem lebendigen Sohn Jesus Christus. Und der ist unter uns lebendiger als wir alle zusammen. Ihr Lieben, es gibt eine Szene im Neuen Testament, die das mit seltsamer Eindringlichkeit klar macht. Da sitzt dieser Mann, von dem das Neue Testament sagt, dass wir es hier direkt, unmittelbar mit dem Leben zu tun haben. Mit dem Leben ewiger Qualität. Dass das Leben selber nicht ein Zustand sei, sondern eine Person. Und mit dieser Person haben wir es hier plötzlich zu tun. Und nun diese Szene. Da sitzt dieser Mann, Leben, ewiges Leben in Person, am Rande eines Brunnens. Die Sonne brennt. Es ist 12 Uhr mittags. Und dann kommt eine Frau. Und wie sie beschrieben wird, wird es sofort deutlich, randvoll von Sehnsucht. Sie hat das Leben, sie hat das Glück in der Liebe gesucht. Da muss doch das Leben sein. Dann hat sie einen Mann gehabt. Und das war doch nicht der Richtige. Und dann einen zweiten, auch das war nicht der Richtige. Dann einen dritten und einen vierten und einen fünften. Sie hat das Leben gesucht in den Männern und in der Liebe und sie hat es nicht gefunden. Das heißt, sie hat getrunken aus den Gewässern unserer Welt und ist nicht satt geworden. Diese Gewässer waren zu klein, zu flach. Sie waren zu schnell zur Neige gebracht, verstehen Sie? Und nun kommt sie an diesen Brunnen und da sitzt dieser Mann, der alle Lebenssehnsucht kennt, weil sie von ihm kommt. Und dann sagt er zu der Frau, gib mir zu trinken. Und sie sagt, im doppelten Sinne jetzt dieser Antwort, ich kann dir nichts geben. Ich kann dir nichts geben. Wieso bittest du mich? Und dann plötzlich sagt dieser Mann am Brunnen, in seinem schlichten Bettlergewand und niemand weiß, wer er ist, da sagt er plötzlich, wenn du wüsstest, wer ich bin. Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten. Er wusste, wer sie war. Eine kaputte, junge Frau. Unter ihrem Volksstamm wurde sie als Hure angesehen, weil sie 6 Männer gehabt hatte. Und der, den sie jetzt hatte, war nicht ihr Mann. Und nun der Sohn des lebendigen Gottes macht sie nicht kaputt. Macht sie nicht fertig, sondern sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin. Und dann fragt sie, Herr, wer bist du? Und damit hat sie die eigentliche Frage gestellt. Denn sie steht hier vor dem Herrn, der einen ganzen Kosmos in seinen Händen hält. Wenn du wüsstest, wenn man diese Szene liest im Neuen Testament, dann merkt man, wie eine große Spannung liegt plötzlich dieses, wenn du wüsstest, über dieser neutestamentlichen Szene. Wenn du wüsstest, sagt Gottes Sohn, wer ich bin. Und ihr Lieben, das ist die Spannung. Auch über dieser ganzen Welt. Welt, wenn du wüsstest, wer er ist. Österreich, wenn du wüsstest, wer er ist. Nicht? 1000 Marterln haben wir und noch mehr. Aber Millionen wissen nicht mehr, was der Gekreuzigte, der dort abgebildet ist, eigentlich für ein Geheimnis in sich birgt. Man kann dumpf und stumpf werden in einer christlichen Kultur, wo man christlich ist. Aber manches Mal und oft den Christus einfach nicht mehr kennt. Sehen Sie, und das ist die Spannung nicht nur über unserer Welt, sondern das ist die Spannung auch jetzt hier heute Abend über unserem Raum hier. Und das ist die Spannung über Ihrem Leben und über meinem Leben. Wenn du wüsstest, wer er ist. Ihr Lieben, haben Sie noch das Format zu denken, dass Sie nicht alles wissen? Haben Sie noch das Format zu denken, dass Sie vielleicht wirklich nicht wissen, wer er ist? Und dann tritt dieser Mann zu dieser Frau und sagt, als sie fragt, wer bist du? Da sagt er, wer von diesem Brunnen trinkt, der wird immer Durst haben. Der wird immer Durst haben. Und plötzlich sieht diese Frau alle Brunnen dieser Welt. Dann sieht sie vielleicht den Brunnen Nummer 1, ihren ersten Mann, den Brunnen Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 oder andere Brunnen, die sie sonst noch gehabt hat. Sie sieht alle Brunnen ihrer Sehnsucht und hört dann den Satz, wer von diesem Brunnen trinkt, wird immer Durst haben. Und dann, wer aber von dem Wasser trinkt, von dem Brunnen trinkt, den ich ihm gebe, den wird niemals mehr dürsten, weil er bei mir an die Quelle kommt. Was ist das, ihr Lieben? Ich frage Sie. Was ist das, dass da jemand aufkreuzt in dieser Weltgeschichte und sagt, bei mir kommst du an die Quelle deiner Sehnsucht? Keiner der Religionsstifter dieser Welt haben es gewagt, das zu sagen. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, wer in seinem Leben plötzlich vor mir steht, sagt Jesus Christus, wer vor mir Halt macht, wer auf mich eingeht, wer in seinem Durst nach dem Leben zu mir kommt, dem wird dieser Durst gestillt. Ihr habt alle Sehnsucht, aber die Erfüllung dieser Sehnsucht, sagt Jesus Christus, das bin ich. Ihr habt alle Hunger nach dem Leben, aber die Antwort auf diesen Hunger, das bin ich. Ihr seid alle auf der Suche nach dem großen Leben, aber das große Leben, das bin ich. Hier kommt absolute Sehnsucht zur absoluten Erfüllung. Jesus Christus sagt, ihr müsst an die Quelle des Lebens und die Quelle, das bin ich. Ihr müsst euch kümmern, sagt er in einem anderen Bild, um das Brot des Lebens und dieses Brot, das bin ich. Hier werdet ihr wirklich satt. Ihr Lieben, ich frage Sie, absolutes Leben für absolute Sehnsucht. Wo wollen Sie das finden? Gehen Sie zu den Philosophen, Sie finden es nicht. Gehen Sie zu den Dichtern und Denkern, Sie finden es nicht. Gehen Sie zu den Akademikern und Intellektuellen, Sie finden es nicht. Gehen Sie zu Ihren Freunden und Nachbarn, Sie finden es nicht. Gehen Sie zu Vater und Mutter, Sie finden es nicht. Aber wenn Sie es wagen, dass Sie zu Jesus Christus kommen, dann werden Sie hören, dass er sagt, ich bin es. Ich bin es. Im Johannesevangelium hören wir das immer wieder, ist da diese seltsame Formulierung, mit der Jesus immer wieder das Gleiche sagt. Ich bin es. Ich bin es. Vielleicht ist jemand hier, der das jetzt hört, das erste Mal mit Wachbewusstsein hat. Ich bin es, sagt Christus. Wissen Sie, dann muss man sich ihm rückhaltlos in die Arme werfen. dann muss man sich binden an ihn, weil er es darauf angelegt hat, sich mit uns zu verbünden. Ihr Lieben, wohl ziemlich jeder von uns ist einmal getauft. Vielleicht hat die Taufe Ihnen noch nie etwas bedeutet. Vielleicht ist Ihnen nie zu Herzen gegangen, was die Taufe wirklich ist. Vielleicht ist es Ihnen auch noch nie zu Herzen gehend gesagt worden. Wissen Sie, da ist etwas Doppeltes mit Ihnen geschehen. Im Sakramentalen, das heißt ja im heiligen Vorgriff des lebendigen Gottes auf Ihr Leben. Da ist was Doppeltes mit Ihnen geschehen. Da ist Ihnen damals erstens zeichenhaft etwas genommen worden. Nämlich das alte, auf sich selbst bezogene Leben. Das alte, auf sich selbst eingeengte Leben. Das Leben, das den Keim der Zerstörung schon in sich trägt. Das wurde Ihnen in der Taufe zeichenhaft zerstört. So ist die Taufe immer auch die Beerdigung gewesen. Die Beerdigung des Menschen in seinem Egoismus. Zeichenhaft zerstört. Das ist das eine. Das andere aber ist dieses. Ihnen wurde in der Taufe zeichenhaft etwas gegeben. Das Siegel eines anderen Lebens wurde Ihnen da bereits aufgedrückt und aufgeprägt. Das Siegel nämlich unzerstörbaren Lebens, das tragen Sie bereits unsichtbar mit sich herum, wenn Sie getauft worden sind. Dazu nämlich sind Sie berufen durch Ihre Taufe zum ewigen Leben. Dazu sind Sie berufen. Jesus Christus hat längst seine Geschichte mit Ihnen. Beginnen Sie, Ihre Geschichte mit ihm zu haben. Oder erneuern Sie Ihre Geschichte mit ihm. Vielleicht ist sie von Ihnen aus einmal abgebrochen worden. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann das gut verstehen. Aber ergreifen Sie Ihre Berufung zum Leben. Ergreifen Sie Ihre Berufung zu Jesus Christus neu. Mit 17 hat man noch Träume. Und dann? Aus der Traum? Jesus möchte, dass Sie sich an keine Träumereien verlieren, sondern er möchte, dass Sie sich an die Wahrheit, dass Sie sich an die Wirklichkeit verlieren. Jesus Christus spricht, wer sein Leben verliert an mich, der wird das ewige Leben finden. Er kommt zur Lebenswirklichkeit. Wer bereit ist, die Enge aufzugeben, wer die tausend Wichtigkeiten seines Lebens durchschaut, als tausend Vergänglichkeiten, als tausend Nichtigkeiten, wer leben will in ewiger Qualität, wer Wahrheit will und wer Klarheit will, der komme zu mir, sagt Jesus Christus. Denn er bekommt das, was niemand zu geben hat, bei mir umsonst. Bei mir umsonst. Denn der Preis für dieses Leben ist längst bezahlt. Das wollen die Martern uns sagen und das wollen die vielen Kreuze uns sagen, die wir sehen in den Kirchen und in den Kapellen. Jedes Kreuz will es uns sagen, dein Preis ist bezahlt. Menschen, die Gott verfehlt haben, müssen mit ihrem Blut bezahlen. Und plötzlich ist dort der Mensch schlechthin, in dem sich Gottheit und Menschheit vereinen und bezahlt mit seinem Blut, damit du nicht mehr zu bezahlen brauchst. Ist Ihnen das zu langweilig, ihr Lieben? Schöneres gibt es nicht. Und weil er bezahlt hat, ist es für uns umsonst. Umsonst heißt ja nicht billig. umsonst kann sehr teuer sein. Aber für dich ist es dann wirklich ein Geschenk. Er sagt, die Tür ist auf. Die Tür zum Leben ist auf. Der Preis ist gezahlt. Komm aus der Enge in die Weite, aus der Angst in die Freude, aus der Dumpfheit in die Klarheit, aus dem Tod in das Leben. Die Tür ist auf. Wissen Sie, mein kleiner Spatz, der ist übrigens nicht mehr lange in der Enge seines Käfigs geblieben. Ohne sein Element, ohne das große Leben in der Freiheit, wäre er wohl bald elend zugrunde gegangen. Und dann habe ich ihm Tür und Fenster geöffnet. Ich konnte das nicht mehr mit annehmen, verstehen Sie? Und dann ist er abgezogen, mit unbändiger Freude. Der konnte nämlich auf das abgestandene Wasser in meinen Näpfen getrost verzichten. Er wusste, wo es Besseres gab. Ihr lieben Leute, die Tür zum Leben ist auf. Die Tür zum großen Leben, sie ist auf. Lebt nicht eng, nur auf sich und seinen Kreis bezogen, nur sich und seinen Kreis meinend und nichts anderes. Lebt nicht eng und lebt nicht billig. Lebt bitte nicht unter eurer Würde. Denn wir sind nicht, wie die Schrift sagt, mit Gold und Silber bezahlt worden. Mit Gold und Silber bist du nicht zu bezahlen. Deine Würde besteht darin, dass du bezahlt wurdest mit dem teuren Blut Jesu Christi. Das ist deine Würde. Lebt nicht unter eurer Würde. Lasst euch nicht von diesem kleinen Spatzen betreffen. Der wollte nicht unter seiner Würde leben. Darum lebt teuer, kommt heraus aus dem Käfig der Enge, der Selbstbezogenheit. Das große Leben, leben Sie mit dem, der selber das Leben ist. Er stillt die Sehnsucht. Ihr Lieben, weil er das Leben ist, sollen wir uns auf die Seite des Lebens schlagen. Das ist das Geheimnis eines in seiner Unruhe und in seiner Sehnsucht zum Ziel gekommenen Lebens, dass es den gefunden hat, der uns von Ewigkeit her geschaffen und der uns von Ewigkeit her gesucht hat. Darum lassen Sie sich auch nicht durch das Grinsen derer davon abhalten, die das eben noch nicht wissen und darum eben grinsen müssen. Uns wird hier der Weg zum Leben und der Weg zum Tode vorgelegt. Um weniger geht es nicht in unserer Thematik, wer sagt uns heute noch die Wahrheit? Den richtigen Weg gehen. Den Fuß auf diese ganz andere Lebenswirklichkeit setzen, das müssen wir. Jesus Christus spricht, wen da dürstet nach dem Leben, der komme zu mir. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ihr Lieben, das ist der Weg. Einen anderen gibt es nicht. Ich danke Ihnen.